Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sprechen in unserem heutigen Podcast über Rene Benko und die Signa-Gruppe und was da bei uns in der Stadt alles passiert ist und was der alles angestellt hat. Als wir unseren Podcast vor einer Woche aufgenommen haben, da haben sich seitdem die Ereignisse ja geradezu überschlagen. Wie ihr sicherlich alle in der Zeitung gelesen habt, hat der Herr Benko ja mittlerweile Privatinsolvenz angemeldet. Das heißt, er sagt, er kann seine Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen. Und auf der anderen Seite haben wir erfahren, dass die Staatsanwaltschaft in München schon seit dem vergangenen Herbst wegen Geldwäsche gegen ihn ermittelt. Das zeigt mal wieder, dass wir mit unserem Podcast mehr als aktuell sind und freuen uns, dass ihr heute zuhört und wünschen euch viel Spaß dabei.
München mit Ö, der Podcast aus dem Münchner Rathaus. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge München mit Ö. Heute geht es um ein Thema, das uns eigentlich alle beschäftigt, wenn wir aktuell in der Münchner Innenstadt unterwegs sind. Weil da habt ihr sicherlich auch schon gesehen, gibt es einige Bauruinen bzw. Baustellen, wo einfach gar nichts mehr vorangeht. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist der Rene Benko, der österreichische Immobilieninvestor bzw. Immobilienhai oder Trickbetrüger, je nach Perspektive. Ich würde gerne mit der Frage einsteigen, weil die ÖDP plakatiert ja im Wahlkampf oftmals das Thema oder das Motto, wem gehört die Stadt? Was bedeutet euch beiden das eigentlich?
Für mich verkörpert dieser Spruch, wem gehört die Stadt, eine Frage, die sich aus unserem Demokratieverständnis heraus ergibt. Gehört die Stadt den Bürgerinnen und Bürgern, die hier sich engagieren, zum Wählen gehen, ihren Willen äußern, hier ihre Heimat haben, hier leben wollen und vielleicht eine lebenswerte Stadt an ihre Kinder weitergeben wollen? Oder gehört sie den Menschen, die das Geld haben? Vielleicht Menschen, die gar nicht in München zu Hause sind, sondern aus den arabischen Ländern oder eben aus Österreich oder irgendwelchen Steueroasen in München Geld unterbringen wollen und unsere Stadt verändern aus Profitstreben heraus.
Ich finde es bedauerlich, dass man diese Frage überhaupt stellen muss. Meine Familie, die ist so um 1830 nach München gekommen und seitdem hier sesshaft. Und man kann also sagen, wir sind sowas wie Altmünchner eigentlich. Aber mittlerweile fühlt man sich in der eigenen Stadt ja fast ein bisschen an den Rand gedrängt, weil diese Stadt nicht mehr bestimmt wird von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eigentlich von denen, die hier sogenannte Investoren sind. Und wir sehen auch, wie sich diese Stadt in den letzten Jahrzehnten sehr zu ihrem Nachteil, wie ich finde, verändert hat. Dieses Münchner Bürgertum, die ja von überall herkamen, also diese Stadt ist ja ein Sammelsurium von Menschen aus allen möglichen Gegenden, die eine der schönsten Städte der Welt hier mit aufgebaut haben. Und das Ganze wird jetzt konterkariert, gerade mit dieser Goldgräberstimmung der letzten Jahre, als die Zinsen auch so günstig waren, durch diese sogenannten Investoren, Haifische und denen diese Stadt eigentlich vollkommen egal ist und die das eigentlich nur als Goldgrube sehen. Und wir als Münchnerinnen und Münchner, egal welcher Herkunft, müssen uns unsere Stadt einfach wieder zurückholen.
Und ganz konkret wurde diese Frage ja eigentlich auch gestellt bei dem Grundstück oder dem Gebäude der Alten Akademie. Da ist ja vorne die Arkade gewesen und da hat damals die Stadtratsmehrheit entschieden, dass ein Investor sozusagen einfach einen Teil der öffentlichen Fläche benutzen darf, um seinen Profit zu erhöhen. Und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu der Signa-Gruppe und dem Rene Benko, weil der ja der Investor ist, der dort das Bauvorhaben vorantreiben wollte.
Ja, da muss man sagen, das ist ein Grundstück, eine Immobilie, die in Eigentum des Freistaates Bayern war, also öffentliches Eigentum, im Erbbaurecht an die Signa-Gruppe Rene Benko übertragen. Und das macht er nicht, weil er ein Wohltäter ist und weil er gerne dem Freistaat jährlich Geld rüberwachsen lassen will. Er macht ja das, weil er damit Geld verdienen will. Und dann besitzt er noch die Frechheit und möchte auch noch vom öffentlichen Raum, von der Fußgängerzone, das ist die meistfrequentierte Fußgängerzone Deutschlands, also ein Raum, der von der Öffentlichkeit genutzt wird wie sonst kein Raum in Deutschland, möchte er noch was abzwacken und die Arkaden, also diesen Laubengang, für sich vereinnahmen und dort noch mehr Gewinn rausziehen. Und der Stadtrat, man schüttelt wirklich den Kopf, gibt dem statt, gibt dem öffentlichen Raum, schmeißt er diesen Investor noch hinterher.
Also ich bin der Meinung, es war der Grundfehler schon damals unter dem Finanzminister und jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder, überhaupt dieses Gebäude zu vermarkten. Sondern in meinen Augen hätte der Freistaat das eigentlich selber machen müssen. Und man hätte dort natürlich auch die Möglichkeiten gehabt, irgendwas anders unterzubringen, als das kommerziell hier zu vermarkten. Der Preis 65 Jahre Erbbaurecht für 230 Millionen Euro, was man so hört, finde ich enorm. Und man weiß natürlich auch, mit so einer 30.000 Quadratmeter entstehen, was da dann draus entsteht, damit man dann halt das Maximale an Gewinnmaximierung raushält. Ich selber muss sagen, das war einer meiner politischen Fehler auch in der letzten Amtsperiode. Da bin ich ja noch unter anderer Fahne gesiegelt. Ich habe mich damals auch dafür entschieden, dass die Arkaden oder dass die Hälfte sozusagen dem Investor zugutekommen. Bereue das heute zutiefst, aber ich sage immer, Reue ist ja der erste Schritt, dass man ein bisschen intelligenter wird. Und ich hoffe, dass das bei mir dann in dem Fall der Fall ist.
Ja, und der René Benko hat wahrscheinlich auch einiges zu bereuen, weil es bei ihm relativ bergab gegangen ist in den letzten Wochen und Monaten. Und die Abendzeitung schreibt vor allem immer vom Benko-Beben, was ich eigentlich ganz passend finde. Um was geht's da eigentlich?
Also man muss erst mal sagen, es ist ja ein Beben, das ja nicht nur München betrifft, sondern ganz Deutschland. München trifft es halt auch im Speziellen, weil es halt sehr viele Immobilien im Innenstadtbereich sind. Ob jetzt das die alte Akademie ist, ob das Kaut-Bullinger-Haus ist, das mittlerweile ausschaut wie in den Slums von Detroit, ob das Galeria Kaufhof am Marienplatz, am Stachus ist, ob es der Oberpollinger ist, die große Geschichte Karstadt-Immobilie am Hauptbahnhof. Es betrifft eigentlich die Filetstücke in München, die auch das Gesicht dieser Stadt sind, dieser Innenstadt vor allem. Was ist passiert? Ja, es ist eigentlich ein Wirtschaftskrimi, das muss man ganz klar sagen. Es ist ja nicht nur der René Benko, es sind andere Investoren auch. Was ist passiert? Die Zinsen waren über sehr viele Jahre faktisch nicht vorhanden. Die Leute haben also sehr günstig Immobilien eingekauft, was die Verzinsung anging. Die Preise waren natürlich sehr hoch. Dann sind die Zinsen im Zuge der Inflation ja gestiegen. Und dann ist das alles zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Und das zeigt auch, wie unseriös das war. Wir haben ja das hier bei der ÖDP ja über Jahre schon sehr mit Argusaugen beobachtet und auch das selber mit durchgerechnet und gesagt, naja, wenn die Zinsen mal leicht ansteigen, dann wird sie das nicht mehr rechnen können. Und so war es auch. Und das Schlimme an der Sache ist, dass es ja nicht nur die Immobilien betrifft, sondern auch die Galeria Kaufhof-Kette, die ja nur mit, ja, 680 Millionen Euro Staatshilfe unterstützt wurde und dieses Geld, Steuergelder, dann dazu benutzt wurden, oftmals auch die hohen Mieten, die die Signer dann von eben Kaufhof verlangt hat, in die Taschen der Investoren gespült hat. Also wir haben hier verschiedene Baustellen und eine ganz schlimme Situation, nicht nur für München, sondern für ganz Deutschland. Und was für mich eigentlich so mit das Allerschlimmste ist, dass fast alle Parteien oder Politiker von fast allen Parteien mit in diese Sache involviert sind. Angefangen von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der in Hamburg in dieser Elbtower-Geschichte eine ganz, ganz dubiose, eine ganz schreckliche Rolle spielt, bis hier heruntergebrochen auf München. Man hat es ja in dieser Dokumentation auf ARD gesehen, das sogenannte Zickleinessen des CSU-Mitglieds Stavros Konstantinidis. Man hat dort auch den ein oder anderen CSU-Stadtrat gesehen, wer da alles mit dabei war und auch eben dann einen René Benko, der gesagt hat, naja, der Stavros ist ein sehr guter Freund von mir. Auch ein Innenminister Herrmann war dort vor Ort. Auch ein Markus Söder. Und wenn man auch weiß, dass die Signa den Schwarz-Weiß-Ball der CSU zum Beispiel 2018 mitgesponsert hat, dann sieht man, was für Verbindungen da sind. Und diese Verbindung zwischen Politik, Investoren und Stadtgestaltung ist eines der ganz schlimmen Dinge der Münchner Stadtgeschichte in meinen Augen.
Und ob das Beben wirklich die letzte Tochter von dieser Signa Holding erreicht, das wird sich zeigen. Es ist ja ein verschachteltes Konstrukt mit über 100 Tochterfirmen, die untereinander Geschäftsbeziehungen halten, die oftmals nur dazu gedient haben, die Steuergelder, die zum Beispiel zur Rettung von Karlstadt Galeria Kaufhof eingesetzt wurden, intern, firmenintern abzuziehen, über hohe Mieten anderen Tochterfirmen zuzuschanzen. Also diese Kaufhäuser sind ja im Endeffekt nicht gerettet worden. Sie sind an den hohen Mieten zugrunde gegangen, die anderen Tochterfirmen dieser Holding zugeflossen sind. Also eine Abzockemasche, um Steuergelder abzugreifen. Und dann wird sich zeigen, ob sozusagen der Durchgriff und die große Pleite wirklich alle Firmen trifft oder ob nicht wirklich ausreichend Gelder an einen Sieg für einen René Benko auf die Seite geschafft wurden und er weiter in Saus und Braus leben kann. Man sieht ihn ja immer wieder noch beim Shoppen mit einem Privatflugzeug in Spanien oder sonst wo.
Also nur mal um die Zahl, um das mal darzustellen. Normalerweise verlangt man im Einzelhandel, wenn man jetzt ein Kaufhaus hat, 5% sind marktüblich vom Umsatz ist die Miete. Die Signa-Gruppe hat verlangt bis zu 30%. Das heißt also, das kann sich gar nicht ausgehen. Warum macht man sowas? Damit steigert man natürlich den Wert der Immobilie. Wenn ich heute eine Immobilie bei der Bank bewerten lasse und sage, die Immobilie bringt mir im Jahr an Miete 30 Millionen Euro ein, wird die natürlich anders bewertet, wie wenn ich eine Immobilie habe und sage, die bringt nur 5 Millionen Euro an Miete ein. Das heißt also, da wurde auch getrickst, um die Immobilien zu bewerten. René Benko hatte nie ein Interesse an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kaufhausgaleria-Filialen oder am Kaufhausgeschäft. Der hatte immer ein Interesse an diesen Immobilien. Und da hat er damit ja schon in Innsbruck angefangen, über Wien, Hamburg und München, dass natürlich diese Kaufhäuser aus geschichtlichen Hintergründen immer in diesen tollen Filet, diese sogenannten tollen Filetstücke in den Innenstädten waren und auf die hat er es abgesehen. Die Kaufhäuser und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Kunden haben die nie interessiert.
Ja, und dann fragt man sich natürlich schon, wie konnte eigentlich ein René Benko so weit kommen? Also wie hat er sein Imperium aufgebaut und wie haben wir das zugelassen oder hatten wir überhaupt ein Mitspracherecht, dass einer Firma oder einer Person mit vielen Firmen eigentlich die halbe Innenstadt gehört?
Also wie konnte sowas passieren? René Benko hat es geschafft, das sogenannte Freintalsystem, wie es in Österreich seit vielen Jahrzehnten vorherrschend ist, hier bei uns als Matrix zu übertragen. Und wenn man liest, welche Berater für René Benko oder die Signa tätig waren, Joschka Fischer in Berlin, der seine Partei da auf Linie gebracht hat, als es um Baugenehmigungen ging für die Signa-Gruppe. Ein Ole von Beust, ehemaliger Bürgermeister in Hamburg, der als Berater für Signa tätig war und hat mit seiner CDU-Fraktion damals in der Hamburger Bürgerschaft die beraten oder denen näher gebracht, wie man mit Baugenehmigungen umgeht. Ein Alfred Gusenbauer, ehemaliger Bundeskanzler in Österreich, der als Berater von Signa nachweislich mindestens 6 Millionen Euro an Beraterhonorar eingestrichen hat. Also das liest sich wie ein Who is Who der deutschen und österreichischen Politik. Und dann gehen solche Sachen leider und dann gehen solche Sachen auch an den Parlamenten vorbei.
Und eine treibende Kraft ist wahrscheinlich auch die Gier. Es gab ja genügend Banken, die diese Holding nach wie vor mit Krediten ausgestattet haben, die gemerkt haben, dass wir eine Immobilienblase in Deutschland haben, in München, in den Bestlagen, also eine Überbewertung von Immobilien, wir haben es gerade gehört, basierend auf viel zu hoch angesetzten Mieten, aber jeder wollte noch mitverdienen, also über Beraterverträge oder eben die Banken über ihre Kredite. Und wenn man dann aufgrund dieser Gier so ausreizt, dann braucht es ein Lüftchen, leicht gestiegene Zinsen und dann bricht das Kartenhaus in sich zusammen.
Und würdet ihr sagen, es gibt in München ähnliche Fälle, also ich auch von der Vermischung von Politik und Investoren, also ich kann euch da nur die Seite von Lobby Control empfehlen, wo man ganz genau eigentlich nachschauen kann, welche Parteien welche Spenden erhalten haben von Firmen. Aber findet ihr, dass das in München auch ein Problem ist? Oder?
Also wenn man sich heutzutage Parteitage anschaut, die Berichterstattung, dann hat man das Gefühl, man ist auf einem Champions League-Finale oder einer Skiweltmeisterschaft. Hinter den Interviewgebern stehen immer ganze Wände mit den Logos von Sponsoren. Es unterscheidet sich nicht. Weil ein Parteitag heute, der ist durchorganisiert, durchgestylt, der kostet mehrere hunderttausend Euro und wird in der Regel finanziert von der Industrie. Die ÖDP hebt sich da ab. Wir nehmen keine Spenden von nicht natürlichen Personen, also weder von Gewerbe noch von Verbänden. Aber alle anderen Parteien sind darauf angewiesen. Und diese Abhängigkeit, die dadurch geschaffen wird, die zeigt sich in der Politik. Und natürlich ist es nicht nur Rene Benko mit seiner Signa. Wir haben ja noch ein paar Immobilienmogule in München. Meistens sitzen sie nicht in München, sondern in Vororten, Nobelvorort Grünwald zum Beispiel, weil da die niedrigeren Hebesätze sind, was die Gewerbesteuer angeht. Aber sie spielen mit und sie ziehen ein Großprojekt nach dem anderen in München durch. Die Paketposthalle zum Beispiel oder den Eckgarten. Und die Münchner Politik geht bei diesen Investoren ein und aus.
Ja, und ich denke mir halt auch immer, wenn es sich nicht lohnen würde, was für einen Zweck hätten denn dann Parteispenden für irgendwelche Investoren? Also ich meine, die schauen wahrscheinlich so auf ihr Geld und wenn es dann wirklich gar nichts bringen würde, dann würden sie wahrscheinlich nicht irgendwie x Zehntausende oder Hunderttausende Euro an politische Parteien spenden. Und dass das nur Sympathie ist, kann man sich ja auch deswegen schon nicht vorstellen, weil die ja immer alle regierenden Parteien mitfinanzieren.
Wir haben hier zwei Seiten. Das eine sind diese Parteispenden. Und natürlich, wenn ich einer Partei etwas spende, erwarte ich mir etwas. Das ist doch ganz logisch. Das ist bei jedem Geschäft so. Und wir wissen es von den Münchner Parteien auch, natürlich kriegen die Spenden von den Firmen. Ich habe vorher diesen Schwarz-Weiß-Ball der CSU angesprochen, die sind damit auch ganz offen umgegangen. Da wurden auch Fotos gemacht, wo Würdenträger der Münchner CSU abgelichtet waren und im Hintergrund waren halt die Firmen genannt. Wie auf so einer Werbetafel, der Tobi hat es richtig gesagt, wie bei so einem Bundesligaspiel, wenn dann die Trainer danach interviewt werden und man sieht hinten die Wand, wo dann die Sponsoren aufgeführt sind. Und da findet man natürlich sehr viele sogenannte Investoren, aber auch sehr viele Beraterfirmen zum Beispiel. Und man geht damit ganz offen um. Also man will das nicht einmal verheimlichen, sondern man sagt, ja, wir stehen da dazu, dass wir diese Firmenspenden kriegen. Das finde ich schon mal moralisch äußerst fragwürdig. Das Zweite, was mich fast noch mehr auf die Palme oder zur Weißglut treibt, sind ehemalige Politiker, die dann als Berater mit Beraterfirmen tätig sind und mit ihren Verbindungen, die sie ja in einem öffentlichen Amt aufgebaut haben, dann später dazu benutzen, um wirtschaftliche Interessen von Investoren, von Firmen, von Verbänden durchzusetzen. Das halte ich nicht nur für unstatthaft, ich halte das für absolut unmoralisch und für die größte Sauerei, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich habe jetzt ein paar genannt gehabt, Olaf Scholz, Joschka Fischer, Ole von Beust, Alfred Gusenbauer und da gibt es noch viele andere auch. Und wir haben diese Sachen ja auch hier mit einer Stadtrat oder gehabt, dass Leute, die hier aus dem Stadtrat dann rausgehen, dann für irgendwelche Anwaltskanzleien arbeiten und dann eben zum Beispiel auf ihren Internetseiten ganz offensiv dafür werben, dass sie für öffentliches Baurecht einfach als Anwälte tätig sind. Und aber das auch in Verbindung mit ihren Verbindungen, die sie eben in ihrer Tätigkeit hier im Münchner Stadtrat sich aufgebaut haben. Und das finde ich als moralisch äußerst verwerflich.
Und dann gibt es etwas, so eine Grauzone neben den Parteispenden, den ganz offensichtlichen und neben dem Postengeschachere nach, dem man aus der aktiven Politik ausscheidet, gibt es das, was du Freundalwirtschaft genannt hast, Landschaftspflege, Einladungen zum Beispiel auf die Wiesen. Da darf man mit seinen Freunden auf die Wiesen gehen, bekommt einen Tisch. Man geht mit der eigenen Fraktion nach den Sitzungen immer in gewisse Wirtshäuser. Man trifft sich bei unterschiedlichsten Freizeitgelegenheiten. Und da macht man als Politiker nicht mit, weil man darauf angewiesen ist, dass die Maß Bier bezahlt ist oder das Essen bezahlt ist. Nein, es geht um die Kontaktpflege. Man kennt sich, man versteht sich, vielleicht mag man sich auch. Und wenn dann eine Stadtratsentscheidung auf einen zukommt und man für oder gegen die Investition entscheidet, dann tut man sich schon mal mit Kritik viel, viel schwerer, weil man ja jemanden vor den Kopf stoßen müsste, mit dem man sonst private Kontakte pflegt.
Ich kann das nur bestätigen. Ich war selbst mal Mitglied in diesem System, um das ganz offen anzusprechen, und habe das auch mitgekriegt, selber nie etwas genommen. Also dafür würde ich jeden Eid ablegen, aber mir wurden Dinge auch angeboten und ich habe auch mitgekriegt, dass Politiker, die in anderen Ebenen auch tätig sind, ob jetzt Landtag oder Bundestag, hier als Lobbyisten für Firmen oder Verbände tätig waren. Und Kurt Faltelhauser hat zu mir mal gesagt, man muss sich eigentlich entscheiden, entweder man macht Politik oder man betreibt Geschäfte. Ich glaube, dass der Spruch ganz gut passt und man müsste eigentlich jedem mal ans Herz legen, auch das Buch Platon, der Staat, lesen. Also diese Dinge gibt es ja auch schon im alten Griechenland, wo da gefordert wird, dass Politiker eigentlich einer sogenannten Kaste angehören müssten, wo sie vollkommen unabhängig sind von allen möglichen Einflüssen und dass man das nie ganz erreicht, keine Frage, aber wir müssten zumindest in die Nähe eines solchen Politikers kommen. Wirtschaftliche Unabhängigkeit, Unabhängigkeit von irgendwelchen Verbänden, von Einflussmöglichkeiten, dann glaube ich, würden solche Dinge, wie es jetzt in München passiert sind, könnten dann gar nicht passieren, weil so ein René Benko dann überhaupt keine Chance hätte, so Fuß zu fassen.
Wobei ja irgendwo auch noch ein Unterschied ist zwischen wirtschaftlicher Unabhängigkeit und der Gier, 6 Millionen Euro als Berater von Honorar zu nehmen, denke ich.
Ja, nicht umsonst ist die Gier ja einer der 7 Todsünden für uns Katholiken, ja eigentlich der Freifahrtschein in die Hölle oder zumindest ins Fegefeuer. Und die Gier kehrt, glaube ich, ganz vorne mit dazu. Und wenn einem die Gier, Gott sei Dank ist es, ich habe sicherlich die ein oder andere Todsünde, die mir anzulasten ist, die, ich sage die Völlerei vielleicht, ja. Aber die Gier ist, bin ich Gott sei Dank davon verschont geblieben. Aber ich glaube, wenn einen die Gier mal gepackt hat, dass man dann selber gar kein Unrechtsbewusstsein mehr hat. Man hat das ja an dem Interview mit Herrn Gusenbauer gesehen, der vollkommen schockiert war, weil er da befragt wird. Für ihn war das Normalste von der Welt, dass er 6 Millionen für Beraterleistung kriegt, weil er den Kontakt zwischen Signer und damals dem damaligen Bürgermeister Olaf Scholz aus Hamburg hergestellt hat, aus alter Verbundenheit von den Jungsozialisten her. Und wenn man so ein Unrechtsbewusstsein dann entwickelt hat, finde ich, dann ist eigentlich schon fast alles zu spät.
Und das Gegenstück zur Gier ist ja die Bescheidenheit. Und ich denke, Politiker, die eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen, einen gemäßigten Lebenswandel haben und auch auf materielle Dinge das ein oder andere Mal verzichten, die sollten von Haus aus schon ein anderes Grundvertrauen erwecken. Es ist etwas, glaube ich, was uns, Hansi, Judith, ihr wisst es, als ÖDP auszeichnet. Bei uns laufen die wenigsten rum mit Markenklamotten, mit teuren Handtaschen. Schon allein das Auftreten ist bescheiden. Manchmal sind die Wahlergebnisse ein bisschen zu bescheiden, wobei wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber Bescheidenheit ist, glaube ich, eins unserer Kernmerkmale. Und deswegen sind wir auch so entsetzt, wenn wir bei anderen diese Gier erleben.
Ich kann mich noch erinnern, in meiner CSU-Zeit gab es immer den Spruch, dass früher Alois Hundhammer, ist vielleicht vielen kein Begriff mehr, sehr, sehr katholischer, bayerischer Politiker, hat im Dritten Reich auch kein schönes Leben gehabt. Und da hat es immer geheißen, naja, den Alois Hundhammer, wenn du auf eine Weltreise schickst mit einem Sack Gold und 5 Jungfrauen, kommt alles unbeschädigt zurück. Da hat man sich damals drüber lustig gemacht. Aber manchmal, glaube ich, in der heutigen Zeit wäre es ein bisschen Alois Hundhammer, jetzt von seinen klerikalen Ansichten vielleicht mal ein bisschen abgesehen, vielleicht gar nicht so schlecht.
Okay, das heißt, das müssen wir googeln, bevor wir es rausschicken. Aber eine Todsünde, die für uns auch gar kein Thema ist, ist die Trägheit. Wir haben ja sehr viele Anträge auch schon zum Benko gestellt und auch Anfragen, eben welche Einflussmöglichkeiten wir eigentlich als Stadtrat noch haben, um eben zu verhindern, dass die Innenstadt über viele Jahre jetzt zur Baustelle verkommen wird. Wo seht ihr da noch Chancen?
In vielen Fällen geht es ja um Erbpacht. Bei der Alten Akademie ist es ein Erbpachtvertrag von Seiten des Freistaates. Wir haben ein anderes Erbpachtgrundstück, nicht bei der Signer-Gruppe, sondern bei Impfa Holding. Holding ist es, glaube ich. Und da gibt es auch einen Heimfall, diesmal ein Heimfallrecht, diesmal an die Stadt München, die dort ein Grundstück in Erbpacht vergeben hat. Und wir sollten, denke ich, bei sowas das immer sehr intensiv prüfen, ob wir hier nicht den Besitz über diese Grundstücke zurückholen in die öffentliche Hand. Also vom Heimfallrecht Gebrauch machen und die Fehler ein Stück weit rückgängig machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
Also ich sehe die Innenstadtentwicklung insgesamt sehr kritisch momentan. Also wir, glaube ich, müssen uns mal auch hier im Münchner Stadtrat mal darüber Gedanken machen, wie wir uns die Innenstadt der Zukunft vorstellen. Es gibt ja sehr große Veränderungen, auch was das Kaufverhalten der Menschen angeht. Ich bin mit Tobi einer Meinung, es ist immer besser, Grundstücke oder so wichtige Gebäude in öffentlicher Hand zu behalten. Natürlich ist man dann auch darauf angewiesen, was für politische Mehrheiten sich in so einer Stadt bilden. Auf der anderen Seite sind wir selbst mit für uns jetzt nicht ganz optimalen politischen Mehrheiten immer noch besser gefahren als jetzt mit diesen Investoren, die wir haben. Vielleicht dauern dann Dinge länger, vielleicht dauert es dann auch länger, bis was saniert wird oder dass man ein Konzept hat, aber es ist nachhaltiger. Und das, glaube ich, das kann man schon sehen. Früher, man muss mal sagen, wie waren die solche Innenstädte, wem hat das gehört? Da waren mal die Kirchen sehr stark vertreten, da waren Adelshäuser sehr stark vertreten, da waren alte große Familien sehr stark vertreten, die ein Interesse damals gehabt haben, weil die auch oftmals den sozialen Aspekt gesehen haben, wie so eine Stadt funktioniert. Und das hat sich sehr stark verändert. Deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft auch hier eine Mischung brauchen, aber trotzdem bei ganz wichtigen Gebäuden oder wichtigen Grundstücken, dass die öffentliche Hand das einfach für sich behält. Und was ich mir auch wünschen würde, aber da ist natürlich der Bundesgesetzgeber auch gefordert, wenn es jemand arg zu bunt treibt, klar, das Eigentumsrecht ist bei uns im Grundgesetz sehr stark verankert, aber ich glaube, das Eigentum ja auch verpflichtet, dass es da auch Möglichkeiten geben muss, jemanden dann Hilfe zu geben, ihm von seinem Eigentum, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, zu entbinden und dem Ganzen dann wieder der öffentlichen Hand zuzuführen.
Und wie optimistisch seid ihr, dass Benko ein Einzelfall bleibt, zumindest in der Tragweite?
Also der Benko ist ja jetzt kein Einzelfall, der jetzt einmal passiert ist, sondern wir hatten die Geschichte mit Schneider ja in den 90er Jahren. Leider ist es ja so, dass Menschen immer wieder auf so Blender drauf reinfallen oder sich auch in deren Sonnenlicht gern sonnen und gern zu deren Festen gehen und sich auch da das ein oder andere, den ein oder anderen Krumen von ihrem Bankett mit genehmigen. Menschen sind, wie sie sind. Wir haben keine anderen. Ich glaube, unser Ziel muss es sein, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern, dass es eben nicht mehr möglich ist, dass ehemalige Politiker dann in solchen Beratertätigkeiten tätig sind oder dass das zumindest öffentlich so geächtet ist, dass sie es nicht mehr machen würden. Dann, glaube ich, sehe ich gute Chancen, dass in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Aber wie gesagt, wir haben es ja gesagt, die Gier treibt die Menschen leider oftmals an und deswegen werden wir davor nicht gefeit sein. Ich kann der Bevölkerung nur sagen, schaut euch genau an, welche Parteien ihr wählt, auch bei der Kommunalwahl. Und da würde sich doch eine Partei anbieten, die eben keine Firmenspenden und keine Verbandsspenden nimmt und eine Partei, die halt sehr viel bescheidener auftritt. Das wären halt jetzt wir, die ÖDP, jetzt einfach mal in Eigenwerbung. Aber ich glaube, dass wir in der Vergangenheit auch bewiesen haben, dass es uns einfach mehr um die Sache geht als um den eigenen Geldbeutel.
Ja, aber das wirklich Bedauerliche ist ja, finde ich, wie schnell man sowas auch wieder vergisst. Also wir haben jetzt zwar lange über die Immobiliengeschäfte gesprochen, aber wenn wir jetzt an die Corona-Krise zurückdenken, wer da mit irgendwelchen Beraterverträgen und irgendwelchen dubiosen Maskendeals verdient hat und dann auch diese Gewinne nicht richtig versteuert hat, weil man den Hals immer noch nicht voll bekommen hat, das spielt halt irgendwie jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung von manchen Parteien einfach viel zu wenig, eine viel zu kleine Rolle, finde ich. Also ich denke, da sollten wir echt hoffen, dass ja, die Skandale nicht so schnelllebig sind und so viele nacheinander kommen, dass man es einfach auch wieder vergisst.
Ja, du hast gerade von der Vergesslichkeit der Wählerinnen und Wähler geredet. Sie haben ja ein blendendes Vorbild, ganz an der Staatsspitze oben, fast ganz oben. Bei unserem Bundeskanzler ist ja die Vergesslichkeit auch zu Hause. Kaum wurde er gefragt, was für eine unrühmliche Rolle er bei einem der größten Wirtschaftskrimis der bundesdeutschen Geschichte, dem Cum-Ex-Skandal, hatte, wusste er von keinem Termin mehr. Das war eine riesige Masche, um Steuergelder abzuzocken. Die Banken haben da ganz groß mitgemischt und eben unser jetziger Bundeskanzler als regierender Bürgermeister in Hamburg und später als Finanzminister, war immer ganz dabei und weiß heute von nichts mehr.
Judith, du hast es gerade erwähnt, mit Maskendeals etc. und was während der Corona-Krise alles passiert ist, also ohne jetzt Namen zu nennen. Ihr werdet lachen, da gab es oder gibt es sogar Überschneidungen zwischen Beratertätigkeiten für die Signa und die Geschichte mit Corona. Also da, die handelnden Personen, also da geht es, dass man mal sieht, um was es da geht. Es geht eigentlich nur ums Geld. Also ob die jetzt dann für Signa was machen oder dann schauen, dass bei Maskendeals möglichst der ein oder andere Euro übrig bleibt. Das ist denen wurscht. Ja. Also das schreibt sich immer wieder fort.
Ja, und dann mag es zwar heißen, dass Geld nicht stinkt, aber uns stinkt es schon, wenn dann mit Steuergeldern so umgegangen wird. Und ich hoffe sehr, dass ja, in München zumindest ein gewisses Umdenken stattfindet und einfach mehr Respekt auch vor der Allgemeinheit und auch vor dem öffentlichen oder von dem öffentlichen Eigentum der Stadt Gebrauch gemacht wird, also dass anerkannt wird, dass eben alle Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf haben, eben eine schöne Innenstadt zu haben und dass es nicht eben verscherbelt werden sollte an einzelne Investoren.
Ja, ich finde es halt schön, dass dieser ganze Schaden, der hier entstanden ist, und wir sprechen hier wahrscheinlich von vielen Milliarden Euro, die auch dem Steuerzahler entstanden sind, dieses Geld könnte mir für so viel ganz wichtige andere Dinge hernehmen, sei es jetzt erneuerbare Energien oder dass man es einfach auch an die Rentnerinnen und Rentner hier in München gibt, die man leider auch hier jetzt in dieser Fußgängerzone, die jetzt nicht mehr ganz so schön aufgrund dieser Baustellen ausschaut, beim Flaschensammeln zuschauen muss. Ich glaube, dass das ein Armutszeugnis auch für eine Gesellschaft ist. Und da würde ich mir wünschen, dass diese Gelder diesen Leuten auch wieder genommen werden und dass man die dann einem für andere Dinge dann hernimmt.
Da sprichst du etwas durch die Blume an, und zwar, dass dieses Wachstum, dieser Wachstumswahn, dieses immer weiter Treiben dieser Wachstumsspirale auf diesem heiß gelaufenen Immobilienmarkt eben auch ganz, ganz viele Opfer hat. Ein großer Teil in unserer Gesellschaft kann hier nicht mehr mithalten. Die können die steigenden Mieten nicht mehr bezahlen. Eigentum schaffen können sie sich in dieser Stadt schon längst nicht mehr. Und auch das ist ein Schaden, den diese Investorenhaie zu verantworten haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne unter podcast@oedp-muenchen.de.
Umlaute mögen wir wirklich.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.